Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 7. Oktober 2025. Gestern Abend in Hamburg vollbesetzte Ränge bei meinem Vortrag Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa. Vielen herzlichen Dank allen Besuchern, allen Gästen, allen Interessierten, allen Helfern und Ermöglichern. Wir diskutierten über 2 Stunden lang auf höchstem Niveau und sehr intensiv. Und das Thema waren die neuesten geopolitischen Trends, gewissermaßen die Akzent- und Gewichtsverlagerungen der Weltpolitik. Ich habe dargelegt, dass die Nachkriegsordnung zusammengebrochen ist, sowohl die nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die nach dem Kalten Krieg mit der einseitigen US-Dominanz. Jetzt leben wir in einer Welt mehrerer multipolarer Machtblöcke, eine polyzentrische Welt mit einem starken China, mit einem sich erholt habenden Russland, Indien, die frühere dritte Welt. Das sind nicht einfach nur mehr die Befehlsempfänger, die da warten aus den Zivilisationszentren des Westens mit Direktiven und Befehlen behelligt zu werden. Nein, die wollen natürlich auch anerkannt werden. Die wollen, dass man auf Augenhöhe und mit Respekt ihnen begegnet. Also die Mindestanforderungen, die wir ja auch für uns in Anspruch nehmen. Und das heißt, dass eben auch diese ganze Rhetorik der Überheblichkeit, dieses Kolonialherrengehabe, das sich da wieder eingeschliffen hat in den letzten 20, 30 Jahren auf Seiten des Westens, das bricht jetzt zusammen. Wir werden sehen, eine Rückkehr der nationalen Interessen, die Rückkehr der Diplomatie, selbstverständlich auch die Notwendigkeit, sich eben zu verständigen, die Welt auch durch die Brille des anderen anzuschauen, ohne sich diese Perspektive zwangsläufig zu eigen zu machen. Also die Konflikte werden zunehmen. Das ist keine Welt als Lichterkette, sondern das ist eine Welt der Spannungen, der Konflikte, auch der Kriege. Und da sind alle zur Zusammenarbeit verdammt. Und wir Kleinstaaten, und dazu zähle ich auch die Bundesrepublik Deutschland, wir sind gar nicht so schlecht beraten, wenn wir uns möglicherweise, warum auch nicht, vom schweizerischen Neutralitätsmodell beeinflussen lassen. Interessant übrigens, dass am nächsten Wochenende in Hamburg eine Volksabstimmung stattfindet. Das verbindet uns mit den Hanseaten als Zürcher Stadtrepublik, weltoffen, mit einem Gewässer schön mitten in der Stadt, haben wir sowieso gewisse Wahlverwandtschaften, gewisse Ähnlichkeiten, aber es gibt eben in Deutschland beispielsweise auch diese Tradition der direkten Demokratie, und der Zufall will es, dass die Hamburger genau über das Thema abstimmen, über das vor einigen Wochen auch die Zürcher abgestimmt haben, nämlich das Thema CO2-Neutralität. In der Schweiz, im Kanton Zürich, haben wir sie abgelehnt bis 2040, wollten uns die Grünen in die CO2-Neutralität hineinzwingen, hineinhebeln. Das wurde als unrealistisch verworfen. In der hanseatischen, in der Stadt, in Hamburg, geht es nun darum, ob man bereits 2035 CO2-neutral sein werde. Sehr gespannt. Das war auch ein Thema des gestrigen Abends, neben vielen anderen. Aber Schwerpunkt war die Geopolitik, war natürlich das Thema Krieg und Frieden unter besonderer Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts, der Amerikaner, der Russen und so weiter. Und mein erstes Thema heute beschäftigt sich auch mit dieser nicht mehr enden wollenden Auseinandersetzung. Ist ja leichter, in einen Krieg einzusteigen, als wieder herauszukommen. Gestern hat die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel aufhorchen lassen mit einem Bombshell, sagen die Amerikaner, mit einer kommunikativen Bombe, mit einer Hammeraussage, die natürlich sofort ganz massiv zu reden gegeben hat. Sie hat in einem Interview gesagt, dass der Ukraine-Krieg auch deshalb heraufbeschworen worden sei, weil man die Gespräche abgebrochen habe mit Russland im Jahr 2021, als sie das Amt der Kanzlerin verlassen habe. Jetzt wird natürlich kritisiert, dass die Kanzlerin sagt, ja klar, sie versucht jetzt rückwirkend ihre Bedeutung noch zu erhöhen, analog zu US-Präsident Donald Trump, der ja auch gesagt hat, wäre ich noch im Amt gewesen, hätte es diesen Krieg so nicht gegeben. Da hat ihm ja der russische Präsident Putin zugestimmt in Alaska. Und ich glaube, das hat etwas für sich. Und ich glaube tatsächlich, wenn Trump und Merkel im Amt gewesen wären, hätten wir den Ausbruch des Ukraine-Kriegs in dieser Form, der Krieg selber dauert ja schon seit 2014, das wird immer ausgeblendet, Bürgerkrieg, der ins Internationale ausuferte. Die Russen sagen ja, wir machen eine Intervention, wir haben da versucht, einen Krieg zu stoppen, der bereits gelaufen ist. Da geht der Streit ja schon los bei den Interpretationen. Aber tatsächlich, das hat viel für sich, die Annahme, dass mit diesen beiden Politikern, Trump und Merkel, dieser Krieg so nicht ausgebrochen wäre. Aber die Aussage der Kanzlerin betrifft eben etwas anderes und das ist hochbrisant. Sie hat nämlich gesagt, Schuld an dieser Diplomatieverweigerung, an diesem Abbruch der Gespräche seien vor allem die Polen und die Balten gewesen. Die hätten darauf gedrängt, die deutsch-französischen Bestrebungen nicht zu Früchten kommen zu lassen, denn die Deutschen vor allem und die Franzosen hätten damals eine Fortsetzung der Diplomatie im Zuge des Scheiterns der Minsker Abkommen in Erwägung gezogen. Die Minsker Abkommen waren ja der Versuch, 2015 und folgende, den Ukraine-Krieg auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Es gab ja damals schon eine Art Intervention der russischen Seite und dieses Minsker Abkommen ist verfallen, weil beide Seiten sich nicht daran gehalten haben. Es gibt dann Schuldzuweisungen. Die Russen sagen, die Ukraine seien schuld. Die Ukraine sagen, die Russen seien schuld. Das ist ein unentwirrbarer Knäuel von wechselseitigen Bezichtigungen und aufgrund dessen hat man eben versucht, ein neues Minsker Format gewissermaßen aufzugleisen, um da eine Verschlimmerung zu verhindern und die Balten und die Polen hätten das blockiert. Und jetzt haben sie natürlich Feuer im Dach. Es wird ihr vorgeworfen, vor allem in den deutschen Medien, das sei ein Skandal, das können wir natürlich nicht sagen. Und Frau Merkel etc., die Polen haben auch sehr geharnischt reagiert. Der frühere, glaube ich, Ministerpräsident äußerte sich in den sozialen Medien, Merkel sei die Politikerin, die in Deutschland, die in Europa am meisten geschadet habe, etc. etc. Und diese Invektive, diese Anwürfe, die lassen natürlich tief blicken und zeigen, dass die Ex-Kanzlerin hier ganz klar einen Nerv getroffen hat. Und ich glaube, sie hat ein wichtiges Tabu angesprochen. Und das Tabu besteht eben darin, auszusprechen, was offensichtlich ist, was ich gestern auch in meinem Vortrag versucht habe zum Ausdruck zu bringen. Man muss sich in dieser multipolaren Welt der unterschiedlichen Konflikte fragen, was sind eigentlich unsere nationalen Interessen. Und das ist schwierig offensichtlich in der Europäischen Union, denn die Europäische Union gibt vor, wir vertreten die Interessen Europas. Aber jetzt sehen wir eben, dass die Interessen, zum Beispiel der Polen und der Balten, aus Sicht der Polen und der Balten natürlich gerechtfertigt sind, aus deren historischer Erfahrung. Aber das sind eben nicht notwendigerweise die gleichen Interessen wie die Deutschen. Und das wird immer wichtiger, diese Frage wird zentraler und das droht natürlich dann die EU noch mehr zu zerreißen. Denn der Ukraine-Krieg ist das Beispiel eines Krieges, das ich gestern gebracht habe. Dieser Krieg ist Ausdruck und Symptom dieses Zusammenbruchs der internationalen Ordnung mit den Vereinigten Staaten im Zentrum. Die Amerikaner haben es einfach übertrieben. Sie haben gesagt, wir können im Grunde die ganze Welt nach unseren Regeln, nach unserer Fasson gestalten, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Widerstände. Und plötzlich heißt es da, von Seiten Russlands in diesem Fall, bis hierhin und nicht weiter. Wir akzeptieren das nicht, dass da eine militärisch-politische Einflusssphäre auch auf Gebiete ausgedehnt wird, die wir jetzt aus Gründen, die wir nicht zu kommentieren brauchen, sozusagen als russisch definieren oder zu unserer Interessens- und Sicherheitssphäre gehörig, da wollen wir ein Wörtchen mitzureden haben. Und das ist im Grunde die Kriegsursache. Und deshalb ist ja Verständigung, ist Diplomatie so wichtig, wenn man denn tatsächlich dieses Morden und Sterben beenden will. Wenn man einen Krieg führen will, dann soll man ihn weiterführen. Aber wenn man einen Frieden will, und ich zähle mich zu denen, ja, dann ist die Notwendigkeit der Diplomatie hier gegeben. Aber eben vorgängig auch die Erkenntnis, was sind denn eigentlich unsere nationalen Interessen? Und die gehen eben auseinander in der Europäischen Union. Da kann man nicht alles in einen Topf werfen, diese Unifizierung, diese Gleichschaltung von oben, die da stattfindet, die wird eben der Komplexität, der Realität nicht mehr gerecht. Da haben wir das wunderbare Beispiel und Angela Merkel spricht das aus, zu Recht spricht sie es aus. Und diese Tabuverletzung, ich bin jetzt sehr gespannt, was das im weiteren Fortgang dann tatsächlich an Debatten entfacht. Aber damit müsste man sich sehr interessant und sehr intensiv auseinandersetzen. Sind das wessen Interessen? Was sind eigentlich unsere nationalen Interessen? Und wer definiert sie? Definieren das Leute in Brüssel? Definieren das Leute in geschlossenen Abteilungen in der Politik? Oder sind die Interessen eines Landes nicht viel eher die Interessen der dort lebenden Bevölkerung? Fragen Sie mal die Deutschen, ob die mehrheitlich einverstanden sind, ob die das auch so empfinden, dass Russland mit Drohnenschwärmen jetzt die Bundesrepublik beispielsweise in ein paar Jahren anzugreifen gedenkt. Mit welchem Ziel eigentlich? Um die Schuldenberge zu erobern und zu erklimmen? Das wäre ein anderes Thema. Übrigens bezeichnend zu dieser Welt des Alarmismus, der Aufgeregtheit und auch der unprofessionellen, wenn man so will, auch Kriegshysterie aus Unfähigkeit, ist ein Fehlalarm, den es offensichtlich gegeben hat am Montag in Hamburg, als da die Sirenen geheult haben, und zwar stadtweit, und eine kleine Panik, wie ich da lese in den Zeitungen, ausgelöst hätten. Also es geht wirklich manches schief derzeit in der Bundesrepublik. Aber nicht nur in der Bundesrepublik, und das ist eben Ausdruck dieser allgemeinen surreal anmutenden Stimmung, wirklichkeitsentrückt, so kommt es einem vor in Frankreich, die nächste Regierungskrise, die hängen eben auch in den Seilen, Starmer hängt in den Seilen, Frankreich hängt in den Seilen und die Mehrheit von Friedrich Merz stützt sich ja in Deutschland auch gewissermaßen auf die SPD, also da hat man faktisch eine Mitte-Rechts-Mehrheit in der Bevölkerung, aber die Regierung spielt Mitte-Links, das geht ja auch nicht auf, da driften Demokratie und Demokratieverwirklichung auseinander in unterschiedliche Richtungen. Das kann so ja auch nicht Bestand haben. Und die gleiche, jetzt noch viel stärkere Erschütterung sehen wir da in Frankreich. Da ist der nächste Premierminister verschlissen. Man kann sich schon gar nicht mehr an die Namen erinnern. Frankreichs Misere wird durch Vertagung nicht besser. Nein, es kommt eben nicht gut heraus, wenn man die Demokratie ausbremst, wenn man versucht, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben. Man muss eben die Demokratie ernst nehmen, auch der Bevölkerung vertrauen. War übrigens auch ein Thema, das wir gestern angesprochen haben. Warum nicht einmal der Bevölkerung, dem Volk vertrauen, dem demokratischen Souverän? Warum müssen eigentlich immer die Politiker unter sich, als ob sie da die Gralshüter der Zivilisation seien, die Dinge autonom und ja abgehoben besprechen und bestimmen? Merkel wirft Polen und Balten vor, Gespräche mit Putin blockiert zu haben. Darüber haben wir bereits gesprochen. Sehr interessant. Wehe, du sagst Zwangsbeitrag. Das dürfen Sie nicht sagen. In Deutschland Zwangsbeitrag. Dann kommen Sie auf den Index. Ein Moderator, Georg Restle heißt er, der hat das gar nicht gern. Der hat sinngemäß gesagt, wer Zwangsbeitrag sage, gehöre zur harten Rechten. Na gut, dann sind, glaube ich, mehr oder weniger 99% der Schweizer auch zur harten Rechten gehörig, weil die würden bei ihrem öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagen, wir haben Zwangsbeiträge. Und ich glaube, in Deutschland ist das auch so. Sie müssen ja gezwungenermaßen diesen Beitrag zahlen. ob sie diese Programme konsumieren oder nicht. Wie soll man denn das bezeichnen? Also hier findet wieder einmal der Krieg gegen eine sprachliche Formulierung statt, der Krieg gegen die Sprache, weil dahinter natürlich ein Krieg gegen die Wirklichkeit steckt. Aber man kann diesem Herrn Restle oder wie er heißt, zurufen, du kannst auf der Sprache einprügeln, deswegen bleibt es ein Zwangsbeitrag, auch wenn man es nicht mehr sagen darf. Völlig absurd, aber dass das überhaupt noch probiert wird, dass da einer glaubt, mit dem dann auch noch durchzukommen, das ist hier der bemerkenswerte Vorgang. André Babiš, das ist auch interessant, da habe ich in der Schweizer Ausgabe schon darüber gesprochen, der neue tschechische Premierminister, auch interessant, wie jetzt da sich die Gewichte wieder verlagern. Er hat bereits zum Ausdruck gebracht, dass man in Sachen Ukraine-Unterstützung Tschechien first gelten lassen will. Also Sie sehen, was ich da vorhin mit Blick auf Merkel, Baltikum, Polen gesagt habe, das ist natürlich auch zu erkennen mit Ungarn, mit Tschechien und so weiter, dass hier eben andere Interessen als die, die in Brüssel dekretiert, verordnet und befehligt werden sollen, dass eben andere Interessen da jetzt einfach sich demokratisch Bahn brechen. Und die Argumentation lautet dann ja in den politisch korrekten Kreisen, ja, das sind die Diktatoren. Auch in der Schweiz habe ich heute wieder gelesen, ein Journalist hat sich da entsprechend ausgedrückt, die Diktatoren, Orban, Putin und so weiter und sogar Trump. Ich meine, das wird jetzt alles in einen Topf geworfen. Und das ist genau diese Art von Rhetorik, diese Herrenreiter-Rhetorik, die eben diesen neuen, vielfältigeren und auch faszinierenden Weltumständen gar nicht mehr angemessen ist. Aber, und das möchte ich doch auch noch unterstreichen, im Rückgriff auf dieses Referat von gestern, das ist keine Welt von Friede, Freude und Eierkuchen, in die wir jetzt einsteigen, mit diesen Leviathanen, mit diesen unterschiedlichen Machtzentren. Das ist einfach eine Welt, in der Konflikte, Ungewissheit, Spannungen alltäglich sind. Man weiß einfach nicht mehr so genau, was kommt. Das ist etwas ganz anderes als unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich da die Welt zweigeteilt, festgefroren in Blöcke gegenüberstand. Und eine kurze Zeit lang waren die Amerikaner dann nach dem Zusammenbruch des Ostblocks tonangebend, aber das ist jetzt eben auch nicht mehr der Fall. Das ist vielleicht aus Sicht der Amerikaner keine so gute Nachricht oder aus Sicht der westlichen Herren der Welt, könnte man sagen. Niemand hat das gern, wenn er plötzlich Konkurrenz bekommt, aber aus Sicht der Welt ist das natürlich eine gute Nachricht, diese Pluralität. Und anstatt sich dagegen aufzulehnen, anstatt sich dagegen zu stemmen, anstatt dagegen Krieg zu führen, wie der gute Herr Restle gegen den Begriff Zwangsbeitrag, sollte man vielleicht versuchen, die besten Überlebens- und Prosperierungstechniken zu entwickeln, um eben in dieser Welt der Vielfalt zu bestehen. Überleben in einer gefährlichen, in einer verrückten, aber eben auch in einer faszinierenden Welt. Das scheint mir irgendwo die allgemeine Richtung des Denkens zu sein, die wir einschlagen sollten. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, das war's. Ich melde mich dann wieder aus Zürich zurück, muss schon bald wieder auf den Flieger, wünsche Ihnen einen guten Start in den neuen Tag und melde mich zeitnah zurück mit Nachrichten, Interviews. Unter anderem habe ich Besuch, ganz toll, 40 Minuten haben wir gesprochen, hochkonzentriert mit Hamburgs früherem Bürgermeister Klaus von Donani, dem Jahrhundertzeugen und regulären und regelmäßigen, das ist das richtige Wort, regelmäßigen Gast auf diesem Sender. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Einen wunderschönen guten Tag.